Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Abend.
Heute ist ein guter Tag für die Verfassungsordnung und die demokratische Kultur in unserem Land.
Justizminister Marco Buschmann von der FDP war das heute in Berlin. Anlass seiner Äußerung: Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die Ampelparteien und die Union bei einem wichtigen Thema geeinigt. Die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts nämlich soll besser geschützt werden für den Fall, dass Verfassungsfeinde und populistische Kräfte eine Sperrminorität erzielen könnten und diese sich daran machen sollten, die Arbeit dieses wichtigen Verfassungsorgans zu blockieren. Was genau geplant ist, darüber berichten wir gleich. Außerdem, Kamala Harris hat nach eigener Aussage schon eine ausreichende Mehrheit für ihre Präsidentschaftskandidatur und löst einen Spendenrekord aus. Nach dem Attentat auf Donald Trump tritt die Chefin des Secret Service zurück. Die Bundesregierung muss ihr Programm zur Luftreinhaltung überarbeiten und ein Erdrutsch in Äthiopien fordert viele Tote. Im Hintergrund gleich anschließend geht es um Massentourismus in Barcelona und warum er sich so schwer regulieren lässt. Die Diskussion in der Fachwelt ist schon älter und erhielt durch die Entwicklung in Polen und Ungarn nur ungeahnte Aktualität. Hier nämlich machten sich rechtspopulistische Regierungen daran, die Arbeit des jeweiligen Verfassungsgerichts zu torpedieren, zum Beispiel indem Richterinnen und Richter kurzerhand in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurden. Seit Jahren diskutiert auch in Deutschland die Fachwelt, dass eine solche Situation auch hierzulande eintreten könnte. Jetzt haben sich Union und die Ampelparteien auf gemeinsame Schritte verständigt. Im Wesentlichen sollen Regeln, die bisher in einem einfachen Gesetz standen, im Grundgesetz verankert werden, damit sie nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden können. Andere Maßnahmen sollen verhindern, dass die Neubesetzung von Richterstellen systematisch blockiert und damit die Arbeit des Gerichts unmöglich gemacht wird. Gudelor Geuter mit den Einzelheiten.
Das Bundesverfassungsgericht war etwas ganz Neues, als das Grundgesetz geschrieben wurde. Welche Rolle genau es haben sollte, darüber waren sich die Autoren nicht ganz einig. Auch deshalb steht bis heute recht wenig über das Gericht in der Verfassung. Mit der Gefahr, die Bundesjustizminister Marco Buschmann so beschrieb.
Dass eine Mehrheit nicht bereit ist, eine Entscheidung zu akzeptieren, wenn sie einem auch nicht gefällt, dass ein solches Gericht angreifbar ist, wenn der einfache Gesetzgeber es in der Hand hat, auszugestalten, wie es funktioniert. Das ist die Erfahrung aus Polen, das ist die Erfahrung aus Ungarn, das ist auch die Erfahrung der sogenannten Justizreformdebatte in Israel.
Was das in solchen Ländern konkret hieß, zählte am Mittag der SPD-Politiker Johannes Fechner auf.
Oft war der erste Schritt, dass die nationalen Verfassungsgerichte lahmgelegt wurden. Da gab es die verschiedensten Tricksereien, dass zum Beispiel neue Senate geschaffen wurden oder dass die Altersgrenze runtergesetzt wurde, sodass Verfassungsrichterstellen frei geworden sind, die man dann mit eigenen genehmen Personen besetzen konnte. Das werden wir verhindern.
Buschmann stellte zusammen mit den Vertretern der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP sowie von CDU und CSU Pläne vor, wie das Gericht geschützt werden soll. Durch Verfassungsänderungen und für die dafür nötige Zweidrittelmehrheit muss die Union mitmachen. Ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen, so zählte Ansgar Heveling, CDU, auf.
Status als Verfassungsorgan, die Anzahl der Senate, 2 Senate mit 8 Richtern, die Dauer der Amtszeit, die Altersgrenze für Richterinnen und Richter mit 68 Jahren, der Ausschluss der Wiederwahl.
Und anderes mehr. Darunter die Regel, dass es das Gericht selbst ist, das seine Geschäftsordnung bestimmt. Andrea Lindholz, CSU.
Für die Richter selbst ist es schon etwas Gutes, wenn sie im Zweifel darauf verweisen können, die Geschäftsordnungsautonomie steht wie bei allen anderen Verfassungsorganen auch im Grundgesetz. Das betrifft zum Beispiel das Thema, in welcher Reihenfolge müssen Akten bearbeitet werden. Klingt trivial, kann aber im Zweifel sehr entscheidend sein.
Ein wichtiger Punkt allerdings soll nicht in der Verfassung stehen, das Wahlquorum. Die Richter werden je zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt, und zwar jeweils mit einer Mehrheit von 2/3. Das soll weiterhin mit einfacher Mehrheit geändert werden können. Eine Partei, die Mehrheit hat, könnte also erst das Quorum ändern und dann allein die Richter bestimmen. Konstantin von Notz von den Grünen sieht es so.
Es ist kein Geheimnis, dass wir diese Problematik, dass man mit einfacher Mehrheit sozusagen die Zweidrittellogik durchbrechen kann, dass wir die gerne besser geschützt gesehen hätten.
Er nennt damit als einziger einen Kritikpunkt und zeigt trotzdem Verständnis. Die Folge dieser Regelung ist auch, dass die Mehrheit das Quorum ändern kann, wenn eine Partei, vielleicht auch mit einer anderen zusammen, die Richterwahl blockieren will, zum Beispiel, weil sie selbst einen Richter nach Karlsruhe schicken will. Gegen solche Blockaden soll noch ein anderer Mechanismus greifen. Findet sich über längere Zeit keine Mehrheit für einen Kandidaten oder eine Kandidatin im Bundestag und helfen auch Vorschläge aus dem Gericht selbst nicht weiter, soll der Bundesrat mit 2/3 Mehrheit entscheiden und umgekehrt. Von einem guten Tag für die Verfassungskultur im Land sprach Justizminister Buschmann und sagte gleichzeitig:
Zu glauben, dass wenn wir dauerhaft antidemokratische Mehrheiten im Deutschen Bundestag hätten, dass Verfassungsrecht allein alle Probleme lösen können, das ist eine Illusion.
Noch in dieser Legislaturperiode sollen die Änderungen vom Bundestag nach Anhörungen und Gesprächen auch mit Verfassungsrichtern beschlossen werden. Und vom Bundesrat, der bisher eigene Vorschläge gemacht hat. Auch hier ist eine 2/3 Mehrheit nötig.
In die USA kurz sah es so aus, dass nun ein innerparteilicher Machtkampf ausbrechen würde um die Präsidentschaftskandidatur bei den US-Demokraten nach dem Rückzug von Joe Biden. Doch in ungeahnter Geschwindigkeit scharten sich mögliche Rivalen hinter Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie hat offenbar bereits die Mehrheit der Wahlmänner und Frauen hinter sich und kann auf einen Rekordeingang bei den Spenden verweisen. Nina Barth berichtet.
Die nötige Zahl an Delegiertenstimmen hat Kamala Harris offenbar zusammen, das berichten mehrere US-Medien. Damit steht Harris' Wahl zur offiziellen Präsidentschaftskandidatin der Demokraten nichts mehr im Wege. Ein Gegenkandidat hat sich nicht gemeldet. Die Demokratische Partei plant, schon vor dem Parteitag Mitte August in Chicago eine virtuelle Abstimmung durchzuführen. Kamala Harris scheint den Demokraten einen neuen Energieschub zu bescheren. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Rückzug von Joe Biden gingen für Harris 81 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden ein. Das ist ein Rekord im Rennen um das Präsidentenamt. Mit Spannung wird nun erwartet, wen Harris als ihre Vizepräsidentin oder ihren Vizepräsidenten vorschlägt. Mehrere Namen werden genannt, darunter die von Gouverneuren oder Senatoren aus wichtigen Swing States. Heute wird Harris bei ihrer ersten Wahlkampfveranstaltung als Präsidentschaftsbewerberin auftreten in Milwaukee in Wisconsin, der Stadt, in der die Republikaner in der vergangenen Woche ihren Parteitag abgehalten und Donald Trump offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt haben.
Sie selbst sprach gestern davon, dass ihr Dienst versagt habe, die Chefin des Secret Service, Kimberly Cheadle. Der Grund, der Attentatsversuch auf Donald Trump hätte niemals geschehen dürfen. Nun zog Cheadle die Konsequenz und nahm ihren Hut. Isabel Karas.
Als Direktorin übernehme sie die volle Verantwortung für die Sicherheitslücke, die rund um das Attentat auf Trump am 13. Juli entstanden sei. Das schreibt Cheadle in einem Brief an ihre Secret Service-Mitarbeitenden der verschiedenen US-Medien vorliegt. Das Weiße Haus bestätigte den Rücktritt. Bei der Anhörung im Kongress sprach die 53-jährige Cheadle gestern vom größten Versagen ihrer Behörde seit Jahrzehnten. Angehörige beider Parteien warfen ihr vor, zu viele Fragen unbeantwortet zu lassen und sprachen von einem Vertrauensverlust. US-Präsident Biden kündigte in einer Stellungnahme an, dass die Untersuchung zu den Hintergründen des Attentats weitergehe. Er werde bald einen neuen Secret Service Direktor oder eine neue Direktorin ernennen. Die Behörde ist für den Schutz ranghoher Politikerinnen und Politiker zuständig, darunter frühere Präsidenten wie Trump. Der 78-Jährige war bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania durch eine Kugel leicht am Ohr verletzt worden. Ein Mann im Publikum wurde getötet, 2 weitere schwer verletzt. Mitarbeitende des Secret Service sollen zuvor mehrfach auf den Täter hingewiesen worden sein.
Donald Trump gegen Kamala Harris, so lautet also aller Voraussicht nach das Duell am 5. November in den USA. Joe Biden will bis zur offiziellen Amtsübergabe im Amt bleiben und empfängt in dieser Woche möglicherweise noch Israels Ministerpräsident Netanyahu. Dem wird morgen erst einmal die Ehre zuteil, vor beiden Häusern des Kongresses zu sprechen. Björn Dahke aus Tel Aviv über ein schwieriges Verhältnis.
We've had a lot of discussions over the years, you and I. How long has it been?
Wir haben viel diskutiert über die Jahre, du und ich. Wie lange geht das schon so, fragt Joe Biden. Wer kann das noch zählen, antwortet Benjamin Netanyahu mit einem Lächeln.
Who can count?
Der israelische Ministerpräsident freut sich. Endlich empfängt ihn der US-Präsident. Netanyahu ist im September vergangenen Jahres seit 9 Monaten wieder im Amt. Aber der wichtigste Verbündete hatte bisher keine Zeit für ihn. Das Verhältnis ist distanziert, unter anderem wegen der israelischen Siedlungspolitik und der umstrittenen Justizreform. Mit dem 7. Oktober ändert sich das. Nur wenige Tage nach dem Überfall der Hamas kommt Biden nach Israel. Mitten im Krieg zeigt er seine Solidarität. Nicht nur mit Worten, sondern auch militärisch. Die USA schicken Flugzeugträger, um Israels Feinde abzuschrecken. Und sie schicken Waffen für den Krieg gegen die Hamas.
Thank you, Mr. President.
Danke, Mr. President. Danke, dass Sie Israel beistehen. Heute, morgen, immer.
And always.
Mit jeder Woche des Krieges, mit immer mehr zivilen Opfern im Gazastreifen, bröckelt die Unterstützung. In den USA beginnt der Wahlkampf. Pro-palästinensische Aktivisten machen Biden Druck. Der versucht, Netanjahu von einer Offensive abzuhalten auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens, wo viele Flüchtlinge untergekommen sind. Aus seinem Ärger über Netanjahu macht Biden im März keinen Hehl. Er muss das Leben Unschuldiger unbedingt besser schützen. Aus meiner Sicht schadet er Israel mehr, als Israel zu helfen. Die USA halten größere Bomben zurück, um Israel dazu zu drängen, im Kampf gegen die Hamas mehr Rücksicht zu nehmen auf Zivilisten und um Netanjahu zu einem Abkommen mit der Hamas zu drängen über eine Feuerpause in Gaza und die Freilassung der Geiseln. Wenige Stunden vor Netanjahus Abflug in die USA. Am Flughafen in Tel Aviv fordern hunderte Demonstranten, dass der Ministerpräsident so schnell wie möglich einem Abkommen zustimmt. Dass einige Familien der Geiseln Netanjahu nach Washington begleiten, stößt auf Kritik. So wie bei Dani Elgarat, dessen Bruder in der Gewalt der Hamas ist. Ein Premierminister, der kürzlich erst sagt, die Geiseln würden in der Gefangenschaft nicht sterben, sondern nur leiden. So ein Premierminister nutzt auf zynische Weise alle Mittel, um alles von sich fernzuhalten. In erster Linie benutzt er die Geiseln. Kritik kommt auch von Oppositionsführer Yair Lapid. Seine Erwartungen an Netanjahus Rede vor dem US-Kongress sind klar. Werden Sie sich dort auf die Bühne stellen und verkünden, ich stimme einem Deal zu, wir werden unsere Jungs und Mädchen nach Hause bringen. Wenn Sie das sagen, wünsche ich Ihnen eine gute Reise. Wenn das nicht Ihr Plan ist und Sie wieder nur leere Worte brabbeln, dann fahren Sie lieber nicht. Dass Netanjahu einen Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen mit der Hamas in Washington verkündet, ist unwahrscheinlich. Das israelische Verhandlungsteam soll erst Donnerstag wieder nach Katar fliegen. Bei seiner letzten Rede im US-Kongress im Jahr 2015 hatte Netanjahu die USA davor gewarnt, ein Atomabkommen mit dem Iran zu schließen. Die Bedrohung durch das Land und seine Verbündeten im Libanon oder im Jemen dürfte auch jetzt wieder ein Thema sein. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Wahrheit zu sagen. Zu sagen, dass wir nicht nur unseren Kampf kämpfen, sondern auch den Krieg der Menschheit, der kulturellen Welt gegen diese Barbaren. Netanjahu als internationaler Staatsmann. Diese Bilder will der Ministerpräsident aus Washington nach Israel senden. Denn zu Hause steht er unter Druck. Viele Menschen fordern, dass Bibi zur Seite tritt. So wie sein alter Bekannter Biden.
Kehren zurück ins Inland. Milliarden mussten ja eingesperrt werden bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2025. Denn die Wirtschaft, sie stagniert faktisch gesehen nach der Rezession im vergangenen Jahr. Da wird es die Finanzminister von Bund und Ländern erfreuen, dass die Steuereinnahmen in der ersten Hälfte dieses Jahres gestiegen sind, wenn auch in Maßen. Mehr dazu von Jörg Münchenberg.
Die Zahlen stimmen auf den ersten Blick optimistisch. Im zurückliegenden Monat sind die Steuereinnahmen von Bund und Ländern deutlich gestiegen. Und zwar um 6,2% auf 91,7 Milliarden Euro. Über das gesamte Halbjahr 2024 gerechnet fällt das Steuerplus allerdings mit 3,6% und Einnahmen von insgesamt 414 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr etwas moderater aus. Das geht aus dem Monatsbericht des Finanzministeriums hervor, der jetzt veröffentlicht worden ist. Die Zahlen spiegelten aber lediglich die Erwartungen wider, sagt dazu Andreas Peichel, Leiter des Münchner IFO-Zentrums für Makroökonomik, dem Deutschlandfunk.
Das ist eigentlich nicht überraschend. Es ist eigentlich immer so, dass im Vergleich zum Vorjahr die Steuereinnahmen ansteigen, weil Löhne steigen, weil die Preise steigen mit der Inflation. Deswegen steigen von Jahr zu Jahr eigentlich immer die Steuereinnahmen. Und nur wenn man eine wirklich schwere Wirtschaftskrise hat, dann kann es mal sein, dass die Steuereinnahmen nominal zurückgehen.
Insgesamt musste der Bund wegen der geringeren Zinsen weniger für den Schuldendienst aufbringen, gleichzeitig aber mehr für das Bürgergeld ausgeben. Zudem sind die Zuschüsse an die Rentenversicherung im ersten Halbjahr 2024 ebenfalls gestiegen. Unter dem Strich aber zeigte sich das Finanzministerium vorsichtig optimistisch. Laut den Prognosen soll die Konjunktur langsam wieder anziehen. Treibende Kraft sind demnach die gestiegenen Reallöhne bei einem gleichzeitig robusten Arbeitsmarkt. Ähnlich auch die Einschätzung des IFO-Experten Peichel.
Ja, wir gehen auch davon aus, dass die Wirtschaft jetzt wieder etwas stärker wachsen wird, zweiten Halbjahr, und dass damit natürlich auch die Steuereinnahmen weiter wachsen werden. Wir gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um ungefähr 0,4% wachsen wird. Das ist etwas mehr als in unserer letzten Prognose noch angenommen. Also wir sehen eine leichte Besserung und damit auch eine Verbesserung dann für das nächste Jahr. Und damit ist auch zu rechnen, dass die Steuereinnahmen weiter steigen werden.
Dennoch plant das Finanzministerium in diesem Jahr mit einem Nachtragshaushalt von 11,2 Milliarden Euro, sodass sich die Neuverschuldung dann auf rund 50 Milliarden erhöhen würde, bei gleichzeitiger Einhaltung der Schuldenbremse. Beim Münchner IFO-Institut teilt man diese Einschätzung. Letztlich werde das moderate Anziehen der Konjunktur sowie die steigenden Steuereinnahmen nicht ausreichen, um die milliardenschweren Mehrausgaben etwa beim Bürgergeld ausgleichen zu können. Angesichts der insgesamt weiterhin verhaltenen Konjunkturaussichten plant die Bundesregierung zudem auch ein umfassendes Wachstumspaket für das kommende Jahr mit insgesamt 49 Einzelmaßnahmen, angefangen von steuerlichen Entlastungen für Bürger und Unternehmen über den Abbau von Bürokratie bis hin zu Maßnahmen zur Bekämpfung des Facharbeitermangels. Welchen wirtschaftlichen Impuls dieses Paket letztlich freisetzen werde, sei jedoch noch nicht genau zu beziffern, betont IFO-Experte Peichel.
Eine konkrete Einschätzung zu dem Wachstumspaket ist schwierig, da viele Details noch offen sind und vieles an der Umsetzung abhängt. Da sind viele richtige Punkte drin, die genannt werden. Und wenn man diese dann entsprechend auch richtig umsetzt, dann hat das Paket durchaus das Potenzial, das Wachstum und damit auch die Steuereinnahmen zu steigern. Aber vieles wird am Ende von den Details abhängen und davon ist noch viel zu wenig bekannt, um das jetzt richtig quantifizieren zu können.
Die Bundesregierung ist hier deutlich zuversichtlicher. Laut Koalition ist durch das Paket allein mit Steuermehreinnahmen von rund 6 Milliarden Euro zu rechnen. Diese Erwartung ist trotz aller Unwägbarkeiten bereits in den Haushaltsentwurf 2025 eingepreist worden.
Die Bundesregierung, sie war durch eine europäische Richtlinie dazu verpflichtet, einen Plan zur Reinhaltung der Luft in den Städten aufzulegen. Kritiker halten dieses Programm allerdings für nicht ausreichend, die Deutsche Umwelthilfe etwa. Sie klagte vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und die Richter, die verfügten heute tatsächlich, Berlin muss das Programm nachbessern. Details dazu von Sebastian Engelbrecht.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab dem Kläger der Deutschen Umwelthilfe im Kern recht. Die Vorsitzende Richterin Ariane Holle erklärte im Urteil, dass die Schadstoffprognose, die dem Luftreinhalteprogramm der Bundesregierung zugrunde liegt, fehlerhaft ist. Gerichtssprecherin Christiane Scherhorn erklärte,
weil teilweise nicht die aktuellsten Daten eingestellt wurden, die bis zur Beschlussfassung vorlagen, teilweise Veränderungen auch in gesetzlichen Regelungen nicht entsprechend berücksichtigt wurden.
So sei etwa der Klimaschutzprojektionsbericht 2023 nicht berücksichtigt worden, sondern ein veralteter Bericht von 2021. Zudem seien Lockerungen von Umweltauflagen bei der Luftreinhaltung nicht berücksichtigt worden. Die Bundesregierung beschloss das Luftreinhalteprogramm 2019 und legte im Mai dieses Jahres eine aktualisierte Fassung vor. Mit dem Programm setzt sie eine europäische Richtlinie zur Reduktion von Luftschadstoffen bis zum Jahr 2030 um. Es geht insbesondere um den Ausstoß von Ammoniak, Feinstaub, Schwefeldioxid und Stickstoffoxid. Jürgen Resch, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, verbuchte das Urteil als Erfolg.
28.000 Menschen sterben jedes Jahr an Stickstoffdioxid, 68.000 Menschen jedes Jahr vorzeitig an Partikel. Die Bundesregierung wurde heute dazu verurteilt, mehr zu unternehmen, die Luft sauber zu machen und damit eben diese vorzeitigen Todesfälle und Hunderttausende an Erkrankungen einfach zu vermeiden.
Die Bundesregierung hat ihre ehrgeizigen Ziele zur Luftreinhaltung heruntergeschraubt. Sie hat ursprünglich strengere Vorgaben schließlich doch gelockert. Dem aktuellen Luftreinhalteprogramm liegen deshalb in mehreren Bereichen veraltete Werte zugrunde, die strengere Vorschriften voraussetzen. So bemängelt das Gericht zum Beispiel, dass die Bundesregierung das vor knapp einem Jahr verabschiedete Gebäudeenergiegesetz in seiner endgültigen Fassung nicht in das Luftreinhalteprogramm eingearbeitet hat. Dabei ging es um den Einbau von Heizungen auf der Basis erneuerbarer Energien. Das Gebäudeenergiegesetz in seiner endgültigen Fassung erlaubt den Betrieb von Holzpelletheizungen, was zu einer stärkeren Feinstaubbelastung der Luft führt. Darüber hinaus stellt Gerichtssprecherin Scherhorn fest,
bei den Maßnahmen betreffend den Ausstieg aus der Kohleverstromung wurde davon ausgegangen, dass bis Ende 2029 alle Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Das ist auch nicht zu erwarten.
Auch im Bereich Verkehr sieht das Gericht Prognosefehler. Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe machte einen Vorschlag, wie die Bundesregierung sofort auf das Urteil reagieren könne.
Eine Maßnahme, die bei Stickoxiden sofort wirken würde, wäre ein Tempolimit. Also das zu wiederholen, was in den Niederlanden 2019 passierte, dass man eben dort ein Tempolimit auf den Autobahnen tagsüber von Tempo 100 eingeführt hat, nicht wegen Klimaschutz, sondern um eben die Stickoxidemissionen zu reduzieren.
In jedem Fall muss die Bundesregierung ihre Schadstoffemissionsprognosen verändern und damit auch das Luftreinhalteprogramm. Und sie muss dann aller Voraussicht nach strengere umweltpolitische Entscheidungen treffen, um die europäisch gesetzten Emissionsziele einzuhalten. Die Deutsche Umwelthilfe gewann den Prozess allerdings nicht auf ganzer Linie. Das Gericht wies die Forderung der Umwelthilfe zurück, nach der die Regierung einen sogenannten Reduktionspfad von 2025 bis 2029 vorlegen müsse, mit stetig verschärften Schadstoffgrenzwerten.
Die Fatah steuert die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Die Terrororganisation Hamas kontrolliert den Gazastreifen. Beide Organisationen verbindet eine tiefe Feindschaft. Unter Vermittlung Pekings soll es jetzt aber zu einer Art Versöhnung gekommen sein. Ruth Kirchner weiß mehr.
Für die chinesische Führung war es ein diplomatischer Coup. Tagelang hatte sie trotz wiederholter Nachfragen das Treffen zwischen der radikal-islamischen Hamas und der gemäßigteren Fatah nicht bestätigt. Jetzt präsentierte Außenminister Wang Yi eine gemeinsame Erklärung von insgesamt 14 palästinensischen Gruppen. Darin ist den chinesischen Berichten zufolge von einem Ende der Spaltung die Rede und der Stärkung der palästinensischen Einheit.
Das ist Palästina.
Das wichtigste Ergebnis des Dialogs in Peking sei die Bereitschaft aller Gruppierungen zur Versöhnung und Einheit, sagte Außenminister Wang Yi. Auch der Hamas-Vertreter Musa Abu Mazouk betonte den Willen zur Zusammenarbeit. Wir unterzeichnen eine Vereinbarung für die nationale Einheit. Wir verpflichten uns dazu und wir rufen dazu auf, sagte er. Nähere Details oder praktische Maßnahmen wurden nicht genannt und viele Experten bleiben skeptisch. Denn ähnliche Versuche der Aussöhnung sind in den vergangenen Jahren immer wieder an den erbitterten Rivalitäten der palästinensischen Gruppierungen gescheitert. Die gemäßigtere Fatah kontrolliert die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Die islamistische Hamas ergriff 2007 die Macht im Gazastreifen und ist verantwortlich für den Terrorangriff auf Israel im vergangenen Oktober. China hat diesen Angriff bis heute nicht klar verurteilt und ist im Gegensatz zu anderen Regierungen bereit, die Hamas als politische Kraft anzuerkennen. Vor allem aber, sagen Experten, bieten Gespräche wie jetzt in Peking der chinesischen Führung die Gelegenheit, sich als Vermittler zu präsentieren, so wie heute Außenminister Wang Yi. China sei bereit, die Zusammenarbeit mit allen Seiten zu stärken und bei den Bemühungen um Frieden und Stabilität im Nahen Osten eine konstruktive Rolle zu spielen, betonte er. Und auch das Timing spielt eine wichtige Rolle für China und für die Palästinensergruppen. Die Einigung kommt nämlich just an dem Tag, an dem der israelische Ministerpräsident Netanyahu in Washington empfangen wird. Die Palästinenser wollten mit ihrem Treffen in Peking ein Signal senden, sagt Tuvia Gering, China-Spezialist am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Jerusalem.
When you turn to Beijing, it's
Wer sich an Peking wendet, hat manchmal vor allem die USA im Blickfeld, um gegenüber Washington mehr Druck aufzubauen und zu zeigen, schaut her, wir haben Alternativen zu den USA, sagt Gering. Ob es tatsächlich zu einer Aussöhnung der palästinensischen Gruppen kommt, sei dann gar nicht mehr so wichtig, so der Experte. Denn auch China habe im geopolitischen Wettlauf mit den USA erstmal wieder einen Punkt gemacht.
Die Nachricht von der angeblichen Versöhnung zwischen Fatah und Hamas ist auch in Jerusalem mit Interesse aufgenommen worden. Mehr dazu von Julio Segador.
Verwunderung in Israel über die Meldungen aus Peking und scharfe Kritik.
Außenminister Israel Katz griff vor allem Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas an. Anstatt den Terrorismus abzulehnen, umarme Abbas die Mörder und Vergewaltiger der Hamas und enthülle so sein wahres Gesicht, so Israels Außenminister auf der Plattform X. Und Katz macht klar, dass aus israelischer Sicht eine solche Hamas-Fatah-Verbrüderung nicht stattfinden wird. Die Herrschaft der Hamas werde zerschlagen und Abbas Gaza aus der Ferne beobachten. Katz wörtlich, Israels Sicherheit wird allein in Israels Händen bleiben. Tatsächlich erscheint eine solche Einigung der verfeindeten Palästinenserorganisationen unwahrscheinlich. Zu groß ist der Hass zwischen der Terrororganisation Hamas und der gemäßigteren Fatah. Dazu kommt, dass die Spitze der Fatah in Peking gar nicht mit dabei war. Auch das ein Zeichen, dass die angebliche Einigung mit Vorsicht zu genießen ist. Und klar ist auch, es wird keine Übergangsregierung im Gazastreifen geben, ohne dass Israel und die USA zustimmen. Und das schließt die Hamas als Terrororganisation und Aggressor des 7. Oktober eigentlich aus.
Im Südwesten Äthiopiens ist es zu einem Erdrutsch mit verheerenden Folgen gekommen. Demnach sind dabei über 200 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte aber noch deutlich höher ausfallen. Christopher Unger.
Mit einfachen Schaufeln und bloßen Händen graben Menschen im aufgeweichten Boden nach Verschütteten. Auf Bildern von Nachrichtenagenturen sieht man die verzweifelten Rettungsversuche an einem Hügel im Südwesten Äthiopiens. Bereits am Sonntagabend war es zu einem Erdrutsch gekommen. Dabei waren die Angehörigen dreier Familien verschüttet worden. Als Helfer am Montag nach den Verschütteten suchen, kam es dann zu weiteren Erdrutschen. Ein Sprecher der örtlichen Verwaltung sagte, Auslöser seien schwere Regenfälle gewesen. Die Schäden seien erheblich. Derzeit würden Verletzte in Krankenhäuser gebracht und es würden Unterkünfte gesucht für diejenigen, die ihre Häuser verloren hätten. Als nächstes müsste nun schweres Gerät herangeschafft werden. Noch bis Mitte September herrscht in Äthiopien Regenzeit. Dabei kann es öfter zu Erdrutschen kommen. Bedingt durch den Klimawandel gibt es in der Region immer häufiger schwere Regenfälle und Überschwemmungen. Zudem siedeln Menschen oft in gefährdeten Gegenden. Äthiopiens Bevölkerung wächst stark und viele ärmere Menschen wohnen in Behausungen außerhalb der Städte, teilweise in Bereichen, die von Überschwemmungen und Erdrutschen bedroht sind.
Für Tierschützer ist es ein Tag zum Feiern, für Anhänger des Stierkampfs ist es ein Sakrileg. Kolumbiens Präsident Petro hat nämlich heute ein Gesetz unterzeichnet, das den Stierkampf erstmals unter Strafe stellt. Oliver Neuroth.
Die kolumbianische Regierung macht aus dem Aus für den Stierkampf ein Event voller Symbolik. Präsident Gustavo Petro lädt ausgerechnet in eine große Stierkampfarena in der Hauptstadt Bogotá. Dramatische Musik läuft, hinter der Bühne hängt der riesige Schriftzug No Mas Olé. Kein Olé mehr, der typische Spruch der Toreros beim Stierkampf. Ein Aktivist in einem Bullenkostüm überreicht dem Präsidenten eine Kopie des Gesetzes, das er gerade unterschrieben hat. Und er sagt Richtung jubelnder Menge: Diese Kultur in Anführungszeichen bedeutet, man erfreut sich daran, dass ein Tier getötet wird. Aber selbst die Justiz kann der Welt nicht erzählen, dass es eine Kultur ist, Tiere zum Vergnügen zu töten. Tiere, die fühlende Lebewesen sind, sagt der linksgerichtete kolumbianische Präsident. Das Recht auf Töten habe nun ein Ende. In die Stierkampfarena sind Tierschützer aus allen Regionen des Landes gekommen. Sie applaudieren Petro zu, sehen in diesem Tag das Ziel eines langen Kampfes erreicht. Zum Beispiel Luana Delgado.
Donde antes se veía sangre, se veía muerte. Ahora se va a ver cultura, lo estamos viendo el día de hoy.
Bisher sei an diesem Ort Blut geflossen, Tiere seien getötet worden. Bald werde hier echte Kultur stattfinden, sagt sie. Genau das ist der Plan der kolumbianischen Regierung. Die dutzenden Stierkampfarenen des Landes sollen zu Kultur- und Sportstätten umgebaut werden. Aus den Orten des Tötens sollen Orte des Lebens werden, kündigt Präsident Petro an. Nach Umfragen lehnt eine Mehrheit der Kolumbianerinnen und Kolumbianer den Stierkampf ab. Die Anhänger der Tradition sind erwartungsgemäß enttäuscht, wie Juliette Herrera. Das ist ein harter Schlag für die Landbevölkerung, für die Menschen, die davon leben. Nicht nur die Stierkämpfer selbst, auch die Menschen, die die Stiere transportieren, sie füttern, die Tierärzte und diejenigen, die die Tiere verkaufen. Doch die Regierung will auch an sie denken. Das Stierkampfverbot tritt erst 2027 in Kraft. Bis dahin soll sich der kolumbianische Staat um neue Jobs für die Menschen kümmern, die bisher vom Stierkampf leben. Aber in 3 Jahren soll es tatsächlich soweit sein, dass Kolumbien in die Liste der lateinamerikanischen Länder aufgenommen wird, die sich vom Stierkampf schon verabschiedet haben. Das sind Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay und Guatemala. Ein blutiges Überbleibsel der spanischen Kolonialzeit. Es verblasst auch auf dem amerikanischen Kontinent.
Der Bericht war das von Oliver Neuroth. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast Der Tag heute mit Sarah Zerback. Unter anderem zur Frage, wie das Bundesverfassungsgericht besser geschützt werden soll. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.